Guten Morgen. Wisst ihr, es war mal ein Ehepaar, das reiste nach Israel und guckten sich überall die historischen Ortschaften an, wo Jesus wirkte, und sie kamen dann irgendwann auch zum Grabsdenkmal und wo Jesus begraben wurde und auferstanden ist, und verbrachten da einige Zeit. Und während des Urlaubs verstarb der Ehemann. Und die Frau war entsetzt, was soll sie jetzt machen? Sie kam aus Deutschland und mussten jetzt irgendwie, und sie war völlig fix und fertig, und in, ja, irgendein Bestatter aus Jerusalem dachte, er macht hier einen guten Deal und sagte, hey, du bist jetzt in Jerusalem und ey, du bist eine Tochter Gottes, und ey, du, ich mach dir ein Angebot. $500 und der Mann wird hier beerdigt. Und die Frau dachte so nach und dachte nach und sagte so, und er meinte so, was gibt's da noch zu überlegen, wenn sie nach Deutschland fliegen wollen, die ganze Überführungskosten, das kostet mehrere tausend Euro, und dann die ganze Beerdigung, der ganze Aufwand, den sie da betreiben müssen und so. Und die Frau war immer noch hin und her, was soll sie denn jetzt machen und so, ne? Und dann guckte sie an und sagte, nee, ich glaube, wir fliegen nach Deutschland. Und er war völlig entsetzt, dachte, ich habe ihnen so ein gutes Angebot gemacht, $500 und so, sie wollen lieber mehrere tausend Dollar bezahlen für die Beerdigung ihres Mannes. Und sie meinte so, ja, ist ja schön und gut, danke für das Angebot, aber sicher ist sicher. Ne, nicht, dass der Mann wieder aufsteht von den Toten. So, ich fand den gut. Darf auch mal lachen in der Gemeinde, gell? Ja. Sicher ist sicher. Okay, aber darüber möchte ich gar nicht predigen heute. Ich möchte predigen über ganz nah und doch so fern. Ich glaube, dem einen oder anderen ging auch so ein Gedanke schon mal durch den Kopf, gell? Ja. Würde keiner sagen, aber der Herr sieht unser Herz. Ganz nah und doch so fern. Ich glaube, ich steige direkt ein und lese einen Vers. Lukas 15, Vers 1. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich denn ab? Er isst sogar mit ihnen. Unfassbar. Die Pharisäer, ja, das ist, worum es geht in Lukas 15. Die Pharisäer sehen Jesus Tag ein, Tag aus, wie er durchs Land marschiert, und er setzt sich zu den Sündern, zu den Pharisäern. Er setzt sich nicht nur einfach zu den Schwachen und zu den Ausgestoßenen, er setzt sich wirklich zum Abschaum der Gesellschaft. Er geht, keine Ahnung, Neuwied am Bahnhof, er geht in die Drogenviertel, er geht wirklich dahin, wo kein anderer sich hintraut, wo kein anderer mit was zu tun haben will. Er geht dorthin, setzt sich zu ihnen, er spricht mit ihnen, nicht nur das, er isst sogar mit ihnen. Und die Pharisäer sehen das und sie sind so empört. Die denken, sag mal, was geht mit dem denn? Ja? Und wir müssen uns vorstellen, die Pharisäer, sie waren ja die christliche oder die fromme Elite im Land. Ja, die waren gottesfürchtig, sie waren hingegeben, sie hielten die 10 Gebote. Sie waren so ernsthaft in ihrer Nachfolge von Gott. Sie wollten für Gott leben. Sie brannten dafür, dass Gottes Reich aufgebaut wurde. Und sie wussten von der Verheißung. Sie wussten, Gott wird irgendwann uns den Messias schicken. Und darauf warteten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie waren die fromme Elite. Und für sie ging es nicht in den Kopf. Sie konnten es sich nicht vorstellen. Es kann nicht sein, dass, wenn Gott wiederkommt, dass er zu den Sündern geht. Wenn Jesus sagt, er ist der Messias. Wenn Jesus sagt, ich bin der Versprochene, auf den ihr so lange wartet. Dann kann es nicht sein, dass er zu den Sündern geht. Es kann nicht sein, dass er zu den Zolleinnehmern geht, dass er zu den Huren geht, dass er zu all den Verbrechern und Sündern, vor allen Dingen all den Leuten, die mit Gott nichts am Hut haben wollen, die auf die 10 Gebote, Punkt, denen es egal ist. Denen ist der Tempel egal, denen ist der Gottesdienst egal, denen ist Gott egal, denen ist all das, was Gott lieb und teuer ist, all das, wofür wir stehen, all das, wofür die Bibel steht, all das treten sie mit Füßen, und Jesus geht zu ihnen.
Wenn Gott doch sagt, ich werde mein Messias, ich werde meinen Sohn schicken zu meinem Volk, dann war doch die logische Schlussfolgerung, dass dieser Messias zu ihnen kommen würde. Jesus müsste zu ihnen kommen, er müsste an ihre Tür klopfen. Er müsste sich bei ihnen an den Tisch legen. Er müsste mit ihnen die Gespräche führen. Er müsste zu ihnen kommen sagen, hey Jungs, ihr habt so lange gewartet und hier bin ich. Die waren ja nicht einfach nur sauer nach dem Motto, wieso gibt er sich mit Sündern ab? Die Sache war die, die konnten nicht verstehen. Sie warteten auf den Messias. Sie waren vorbereitet. Sie hatten alles richtig gemacht. Aber er kommt nicht zu ihnen, er geht genau zu den anderen, die von ihm im Grunde gar nichts wissen wollen. Und in dieser Geschichte oder in diesem Setting, in dieser Atmosphäre, wo die Pharisäer einfach nicht verstehen können, wenn das doch der Messias ist, dann müsste er doch hier an unserem Tisch sitzen. Dann müsste er doch bei uns sein. Dann müsste er doch mit uns Zeit verbringen. Wir sind doch vorbereitet. Wir sitzen doch hier im Gottesdienst. Wir warten doch. Wir singen doch die Lieder. Wir sprechen doch die Gebete. Wir lesen doch im Wort Gottes. Wir lieben doch Gott. Wieso kommt er nicht zu uns? Und genau in diesem Setting fängt Jesus an und spricht zu den Pharisäern und erzählt ihnen drei Gleichnisse. Das heißt, alles, was jetzt Jesus anspricht, alles, was Jesus hier jetzt erzählt, richtet er an die Pharisäer, richtet er an die fromme Elite, richtet er an die Menschen, die Gott nachfolgen, die es doch so ernst meinen mit Gott. Und er redet zu ihnen und spricht von dem verlorenen Schaf und der Hirte, der dem nachgeht und als es gefunden hat, dann seine Nachbarn ruft und eine Party feiert. Er spricht das von dem Gleichnis von der Frau, die eine wertvolle Münze verloren hat und alles auf den Kopf stellt und als sie sie gefunden hat, eine Riesenfete veranstaltet, weil sie ihren kostbaren Schatz wiedergefunden hat. Und schließlich erzählt Jesus das Gleichnis vom Vater und dem verlorenen Sohn. Und in der Tora oder in der Bibel gab es keine Überschriften. Ja, wir lesen immer die Bibel so von Abschnitt zu Abschnitt. Ja, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Diese Überschriften gab es nicht. Hat sich irgendjemand ausgedacht. Es ist auch nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es handelt gar nicht vom verlorenen Sohn im Grunde. Hier spricht Jesus die Pharisäer an und sagt den Jungs, er spricht über sie und über ihr Verhältnis zu Gott. Im Grunde geht es eher um den älteren Sohn und sein Verhältnis zu seinem Vater. Und ich glaube, dass hier in diesem Gleichnis Gott auch ganz, dass er noch vieles ist, wo Gott zu uns sprechen möchte. Weil immer, wenn wir über das Gleichnis vom verlorenen Sohn reden, denken wir immer über die, die draußen sind. Die, die von Gott weg sind. Die, die mit Gott nichts am Hut haben wollen und wie sehr Gott sich danach sehnt, dass sie wiederkommen. Und das ist die Geschichte, dass Gott ja das Verlorene sucht und er wartet und er sehnt sich danach, dass die Verlorenen nach Hause kommen. Aber worauf Jesus abzielt in diesem Gleichnis ist, er redet ja mit den Pharisäern. Wie die Pharisäer reagieren, wie der ältere Sohn reagiert, wie er zu seinem Vater steht. Und ich möchte einen Vers nur aus dem Gleichnis vorlesen. In Lukas 15, Vers 29. Es ist gerade passiert, dass der jüngere Sohn, ich glaube, jeder kennt dieses Gleichnis, der jüngere Sohn verlässt das Haus, er lässt sich das Erbe auszahlen, sagt, ich habe keinen Bock mehr hier, Gott, ich will hier raus in die weite Welt, ich will mein eigenes Leben führen, ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen, ich möchte was Eigenes aufbauen, ich habe keinen Bock mehr unter deiner Fuchtel zu stehen und das zu machen, was du von mir möchtest, Vater, so, ich gehe raus in die Welt, ich will was erleben. Und dann kommt irgendwann, als er sein Erbe aufgebraucht hat, als er nicht mehr weiter weiß, kommt er wieder. Und wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Der Vater schließt einen Arm, will eine große Fete veranstalten und so und sagt hier von wegen, du bist nicht mein Knecht, du bist mein Sohn, du bist willkommen, komm rein. Und er ruft alle beisammen und sagt, lass uns feiern, der verlorene Sohn ist zurück. Und jetzt kommt der ältere Sohn, der immer schön zu Hause war, der immer all das getan hat, was der Vater wollte, kommt, keine Ahnung, vom Feld kommt er nach Hause und sieht von Ferne schon die große Party. Er hört's. Ja, gestern Abend, als ist jetzt so heiß jetzt die Tage, ich bin auf den Balkon gegangen und habe dann auch von Weitem überall so Partys gehört. Da waren sie am Rumgrüllen, am Singen, Musik und Tanzen und so. Und so war es wahrscheinlich auch, als der ältere Sohn nach Hause kam. Er hat schon von Ferne gehört, die Musik, das Tanzen, das Jauchzen. Er hat vielleicht schon Feuer gesehen, vielleicht gab es ein Feuerwerk, keine Ahnung. Und er wusste, irgendwas ist hier im Gange. Und dann kriegt er mit, was hier los ist. Sein jüngerer Bruder ist zurück. Und dann steht er da und er will gar nicht mehr nach Hause. Er will auch gar nicht mehr ins Haus. Und dann kommt sein Vater raus. Hey, was ist los? Dein Bruder ist wieder da. Komm, lass uns reingehen. Wir wollen feiern. Und der ältere Bruder sagt zu seinem Vater, und er zeigt jetzt hier sein ganzes Herz, so viele Jahre diene ich dir. Ich habe deine Gebote niemals übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Und jetzt könnte man meinen, dass worum es hier geht ist, der kann sich einfach nur nicht freuen, dass sein Vater sich freut, dass sein jüngerer Bruder, der so viel Dummheiten gemacht hat, der so daneben ist, dass der jetzt eine Party geschmissen bekommt. Und wenn wir da stehen bleiben, verstehen wir nicht, was Jesus eigentlich sagen will. Weil es geht viel tiefer. Worauf Jesus abzielt bei den Pharisäern ist, was ganz anderes. Es geht nicht einfach nur um eine Eifersucht. Das ist nur völlig am Rande, ganz oberflächlich. Es geht viel tiefer. Jesus möchte den Pharisäern ihr Herz aufzeigen. Er möchte ihnen zeigen, wisst ihr was? Der ältere Sohn ist genauso verloren wie der Jüngere. Der Jüngere ist verloren und es ist vielleicht, man sieht es auf den ersten Blick, er hat seine Sachen gepackt, er hat das Erbe genommen, er ist ausgezogen. Aber der ältere Sohn, er war immer da. Er war treu. Er hat immer all das getan, was sein Vater von ihm wollte. Er war engagiert. Er war fleißig. Er war diszipliniert. Er hat nie irgendwas für sich beansprucht. Er hat nie irgendwie gesagt oder gemeckert. Er hat immer das getan, was sein Vater von ihm wollte. Und dann, als sein Bruder wiederkam und die Party kam, auf einmal kam all das hoch, was die ganzen Jahre schon in ihm schlummerte. Vater, ich war die ganze Zeit treu, aber für mich hast du nie einen Bock geschlachtet. Das Problem von dem älteren Sohn war nicht, dass sein Bruder wieder da war. Das Problem, was der ältere Bruder hatte, war, Gott, ich war doch treu die ganze Zeit. Ich habe doch getan, was du wolltest. Ich bin doch immer fleißig zu den Veranstaltungen gegangen. Ja, die Pharisäer, sie waren immer im Tempel. Sie haben gebetet, sie haben die 10 Gebote gehalten. Sie haben alle Rituale, haben sie gemacht. Alles das, was Gott von ihnen wollte. All das, was ein guter, frommer Gläubiger zu tun hat, haben sie getan. Wie Paulus sagte, wenn es nach dem Gesetz geht, bin ich besser als sie alle. Ich habe sie gehalten. Er war so diszipliniert. Er hat das getan, was Gott wollte. Was eine Aussage. Und die Pharisäer waren so bestrebt, in allem, was sie taten, Gott gefällig zu sein, Gott gefällig zu leben. Aber als der jüngere Bruder nach Hause kam, zeigte sich das Herz der Pharisäer. Ich war doch treu. Wo ist meine Belohnung? Ich war doch treu, wo ist meine Party? Ich war doch treu, wo ist der Bock, den du für mich schlachtest? Und das ist das ganze Problem und das ganze Dilemma von vom älteren Bruder. Er ist so ein tiefer Schmerz. Ich habe dir gedient und doch nichts bekommen. Und hier sind sich eigentlich beide Brüder wieder so ähnlich und so gleich. Beide wollen im Grunde nur das Erbe von dem Vater. Weder dem Jungen noch dem Älteren geht es um den Vater. Beiden geht es nur um das Erbe. Beide wollen nur das Erbe, beide wollen nur die Segnung. Aber der Vater interessiert sie doch gar nicht. Der jüngere Sohn, der hat es ganz klar, ganz offensichtlich, ganz gerade herausgesagt: Vater, gib mir das Erbe, ich will weg hier. Der Ältere war zwar treu und zu Hause, ging auch jeden Sonntag fleißig in den Gottesdienst, las die Tora, war in jeder Gebetsveranstaltung dabei, bei jedem Arbeitseinsatz stand er auf der Matte, hat treu seinen Zehnten gegeben, hat all dieses gemacht. Aber in ihm drinne, vor lauter Frömmigkeit konnte er es sich selber nicht eingestehen und würde er niemals laut aussprechen, aber war dieses: Gott müsste, ich hab's verdient. Jemand sagte mal, es gibt nichts Einfacheres oder nichts Besseres, Gott auf Distanz zu halten, als alles richtig zu machen. Du hältst Gott nicht nur auf Distanz, indem du dich von ihm abwendest und sündigst. Du kannst sogar in völliger Frömmigkeit kannst du Gott auf Distanz halten. Weil wenn du perfekt bist, brauchst du keinen Erlöser. Wenn du alles richtig machst und denkst, ich hab's gepackt, ich bin ein guter Christ. Ey, wie ich das mache, das sollten sich andere ein Beispiel dran nehmen, ist einfach nur die andere Seite der Medaille, ist einfach nur ein anderer Weg, aber das Ziel ist das gleiche. Ich halte Gott auf Distanz, weil ich brauche keinen Erlöser mehr. Und die Bibel nennt es nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Und Paulus sagt es selber in Römer 4, Vers 4, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Wir können Gott nicht beeindrucken durch unsere Werke, durch unsere Frömmigkeit, durch unsere wohlformulierten Gebete, dadurch, dass wir alles richtig machen, dass wir nach außen hin ein perfektes christliches Leben leben, sondern wir tun doch eigentlich nur das, von dem das Gesetz sagt, wie wir leben sollten. Und wer nach dem Gesetz leben will und nach Werken gerecht werden möchte vor Gott, um gut dazustehen, der tut eigentlich nur seine Schuldigkeit und mehr nicht. Wir können Gott nicht beeindrucken. Wir können uns nichts von Gott erkaufen. Wir können Gott nicht beeindrucken. Wir können nicht uns irgendetwas verdienen oder sagen, ja, den ganzen Segen auf meinem Leben, den habe ich auch verdient. Guck mal, wie fleißig und wie gerecht und wie hingegeben, wie diszipliniert ich bin. Das hat der ältere Bruder gemacht, das haben die Pharisäer gemacht. Und Jesus spricht zu den Pharisäern und will ihnen klar machen: Jungs, ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Ihr habt nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn wir meinen, Gott schuldet uns etwas, machen wir ihn zum Schuldner. Und das ist genau der Grund, wieso so viele Christen anfangen, ihre Gemeinden zu verlassen, Gott den Rücken zu kehren. Ich habe gebetet, ich habe Gott gesucht, aber Gott erhört mein Gebet nicht. Ich bin so lange Jahre treu gewesen. Ich habe dieses und jenes gemacht. Ich habe mich investiert. Ich habe bezahlt. Ich habe meine Zeit gegeben. Ich habe hingegeben. Aber Gott, wieso tust du es nicht? Wieso hörst du nicht auf mein Gebet? Wieso? Habe gebetet, dass du mich heilst. Ich habe gebetet, dass du dies tust. Ich habe das und jenes getan. Aber Gott, du antwortest nicht. Schon mal so Gedanken gehabt? Und genau das ist der ältere Bruder in uns. Und dieser ältere Bruder schlummert in jedem von uns. Der schlummert in mir, der schlummert in dir. Aber genau diese Haltung, ich denke, Gott schuldet mir etwas. Und wenn ich denke, dass Gott mir etwas schuldet, ich bin doch so gut, ich habe doch so viel getan, ich bin doch so hingegeben, dann haben wir ein Problem. Weil wenn Gott dann nicht tut, was wir möchten, uns nicht gibt von dem, was wir denken, was wir brauchen, wenn Gott nicht das macht, was wir wollen, und wenn dann auch noch schwere Zeiten auf uns zukommen, wenn Tragödien, Krankheit, Leid und was auch immer über unser Leben hereinbricht, dann haben wir ein richtiges Problem. Gott schuldet uns doch was. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als dass wir sauer werden auf Gott und dass wir uns von ihm und vielleicht auch von der Gemeinde abwenden. Dann sind wir wie der ältere Bruder, der draußen steht, der sieht drinnen ist die Party und der Vater kommt raus und sagt, hey, komm rein, lass uns feiern, lass uns eine gute Zeit haben. Aber wir sind so enttäuscht von Gott. Wir sind so sauer auf Gott, dass wir nicht fähig sind, über die Schwelle zu gehen und Teil der Party zu werden. Und das ist so schade, das ist so traurig, weil der Vater kommt raus, er will seinen Sohn reinholen. Er kommt ja nicht raus und macht seinem Sohn Vorhaltungen. Du bist so selbstgerecht. Er faltet ihn komplett zusammen. Nein, tut er nicht. In keinster Weise tut das der Vater. Das, was er sagt, der Vater kommt nach draußen mit genauso weit geöffneten Armen wie zu seinem jüngeren Sohn und sagt, es gehört doch alles dir, komm mit rein. Du brauchst mich nicht beeindrucken. Du sollst es nicht tun, damit du mir gefällst. Du gefällst mir, weil du mein Sohn bist. Ich liebe dich, weil du mein Kind bist und nicht, weil du das getan hast. Beide Söhne wollten nur das Erbe. Der eine verschwindet und geht, er nimmt es sich einfach, dreist und frech wie er ist. Der andere ist nicht so dreist, aber im Grunde denkt er, ich verdiene es mir. Ich arbeite hart, bis ich das Erbe kriege. Und das ist eigentlich nichts anderes als Rebellion gegen Gott. Es gibt eine fromme Art von Rebellion. Ich kann in Frömmigkeit gegen Gott rebellieren. Und das versucht Jesus den Pharisäern durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn klar zu machen. Er verurteilt sie nicht und er war so oft hart zu den Pharisäern. Er war so oft knallhart zu ihnen. Aber jetzt sitzt er da und spricht mit ihnen und er versucht ihnen klar zu machen, seht ihr nicht das Herz des Vaters? Es ist so viel Liebe da für den Sünder. Aber begreif doch, du bist doch nicht besser. Du bist doch genauso verloren ohne Gott. Du bist doch nichts Besseres als der oder die. Aber meine Liebe gilt beiden. Meine Liebe gilt euch beiden. Und Jesus möchte, dass die Pharisäer aufwachen und aufhören, in ihrer Selbstgerechtigkeit zu denken, Gott würde ihnen was schulden. Und dass sie aufhören, sauer auf Gott zu sein, sauer noch auf die anderen zu sein, sondern einfach reinzukommen zur Party und mitfeiern. Und was Jesus klar machen möchte ist, es geht nicht um irgendwelche Segnungen, es geht um Beziehung. Jesus möchte eine Beziehung. Und so oft tauschen wir Gott gegen seine Segnung aus. Wir wollen den Segen, aber nicht den, der segnet. Wir kommen zu Gott, wir wollen Gott, tu dies, tu jenes. Und Gott sagt, wie wär's mit mir? Ja, da habe ich jetzt keine Zeit für. Aber Gott, hier, das könntest du vielleicht noch erledigen für mich. Und Gott möchte Beziehung zu dir. Er möchte, dass du ihn kennst und er möchte dich kennen. Er möchte eine innige Beziehung zu dir, wie Vater, Sohn, wie Tochter und Vater, Tochter und Mutter. Er möchte eine Beziehung. Er möchte nicht einen Mitarbeiter. Er möchte niemanden, der einfach nur tut, was richtig ist. Er möchte nicht jemanden, der irgendwie versucht, sich den Respekt des Vaters zu verdienen. Er möchte Beziehung. Er möchte eine Herzensbeziehung. Und das ganze Problem der Pharisäer war, sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie taten, was richtig ist. Sie taten, was fromm ist, was man tun sollte. Sie lebten nach den Geboten. Sie taten alles, was richtig ist. Aber im Grunde kannten sie Gott nicht. Sie kannten Gott nicht. Sie verstanden Gott nicht. Und im Grunde liebten sie Gott auch nicht. Was vielleicht das Fatalste an der ganzen Sache war. Und dort, wo wir anfangen, dass wir den Segen, wir wollen den Segen Gott, aber wir wollen nicht dich, wird keiner von uns sagen. Dort ist keine Liebe für Gott da. Aber Gott sehnt sich nach dieser Liebe. Gott sehnt sich nach dieser Liebesbeziehung zwischen uns und ihm. Das Schöne an der Geschichte ist, der Vater liebte beide. Der Vater liebte beide Söhne, er liebte sie und für den einen ging er vor die Tür mit weit offenen Armen und schaute schon von Ferne, als er wiederkam. Aber weißt du, was er mit dem anderen machte? Zu dem anderen ging er raus, um ihn reinzuholen. Und das ist Gottes Werben um unser Herz. So wie Jesus kam zu den Sündern, kam er auch zu den Pharisäern. Er kam auch zu denen, die schon so lange Jahre auf ihn warteten. Alle hauen immer auf die Pharisäer drauf. Aber er kam auch zu ihnen. Wie der Vater kam heraus, sagt, komm doch mit rein, bleib nicht draußen stehen. Es war nicht, dass Gott sich ihnen verschlossen hätte. Sie hatten sich von Gott abgewandt. Sie waren nicht bereit reinzukommen. Sie haben Gott auf Distanz gehalten. Und so oft halten wir Gott auf Distanz und Gott sagt, komm rein, lass uns feiern. Komm, lass uns Gemeinschaft haben. Komm, lass uns Zeit zusammen verbringen. Jesus machte deutlich, der Vater liebte beide und er liebt immer noch beide und er möchte beide im Haus haben. Er möchte nicht nur den Jüngeren, er möchte auch den Pharisäer. Wie viele Christen sind in Gemeinden, die innerlich eigentlich schon lange draußen sind, weil sie in Wirklichkeit wie der ältere Bruder sind? Eigentlich müsste Gott. Wieso nicht? Wieso sieht er mich nicht? Und dann gibt es ein prophetisches Wort für jemanden, für meinen Sitznachbar, zwei Plätze weiter rechts. Wieso spricht Gott nicht zu mir? Bis im Hauskreis erzählt jemand ein Zeugnis, was Gott wieder getan hat diese Woche und du denkst, ja und was mit mir? Gott, ich habe auch gebetet. Der eine zählt, oh, ich hab meinen Zehnten gegeben und ich habe Gottes Versorgung erlebt. Und du denkst, ich gebe schon seit Jahren meinen Zehnten und ich komme gerade so über die Runden. Wo ist denn deine Versorgung, Gott? Der Nächste kommt an und sagt, hier, ich war krank und Gott hat für mich, die haben für mich gebetet, ich bin gesund geworden. Ja, aber wo bin ich? Ich bin krank, ich werde nicht gesund. Kennt ihr das? Ich glaube, wir kennen das alle, oder? Wir sehen andere, wie andere gesegnet werden, wie andere Gebetserhörungen erleben, wie andere das Eingreifen Gottes in ihrem Leben erleben. Und dann laufen wir durch den Alltag und fragen uns, Gott, was ist mit uns los? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Wieso siehst du mich nicht? Siehst du nicht, ich gebe meinen Zehnten, ich war im Gottesdienst, ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe dieses hier, ich habe doch alles gemacht, ich habe doch meine Rechnung bezahlt. Gott, wieso kriege ich jetzt nicht endlich... Und das passiert, wenn wir Gott nicht verstehen. Wenn wir nicht verstehen, es geht nicht darum, dass Gott uns immer gibt, was wir wollen, was wir denken, was wir bräuchten, sondern im Grunde ist, was wir brauchen, ist, wir brauchen Jesus. Ja, das ist schade, das kannst du, das hört sich ja super an jetzt. Aber genau das ist es doch, was bei Paulus passiert ist. Als Paulus zu Jesus, zu Gott betete und sagte, nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch, sagte Gott zu ihm, an meiner Gnade soll dir Genüge sein. Was du brauchst, ist meine Gnade. Du brauchst nicht noch wieder diese Gebetsbeziehung und jene Gebetsbeziehung. Du brauchst nicht, dass ich dieses oder jenes für dich tue. Das, was du wirklich brauchst, das, worauf es wirklich ankommt, das ist meine Gnade. Das ist meine Gnade. Und das bedeutet, dass wir verstehen müssen, dass Gott mehr als genug ist. Gott ist mehr als genug. Gott ist nicht erst dann genug, wenn er auch noch mein nächstes Gebet erhört hat. Gott ist nicht erst dann genug, wenn er dieses Wunder getan hat. Gott ist nicht erst dann genug, wenn er dieses Problem aus meinem Leben entfernt hat. Gott ist nicht erst dann genug, wenn er mir den Dienst, die Berufung, dieses Wunder, diese Gebetserhörung schenkt. Gott ist genug. Selbst wenn er mein Gebet gerade nicht erhört. Jemand sagte mal, wenn Gott beschließen würde, nie wieder eins meiner Gebete zu erhören, würde ich ihn trotzdem für den Rest meines Lebens anbeten und lieben. Alleine nur für das, was er für mich am Kreuz getan hat. Das ist, wenn ich verstanden habe, dass Gott mir schon alles gegeben hat durch seinen Sohn, der gestorben ist am Kreuz. Er hat mich mit Gott versöhnt und mehr brauche ich nicht. Das ist der Unterschied. Wir denken, wir brauchen, um glücklich und erfüllt zu sein, brauche ich dieses und jenes noch. Und in dem Moment verwandeln wir Gott in einen Djinn und haben eine kleine Wunderflasche zu Hause, die wir reiben. Und wenn ich dann daran reibe, kommt der Djinn raus und fragt, welchen Wunsch soll ich dir erfüllen? Und Gott sagt, nein! Ich will Beziehung zu dir. Ich bin nicht der Djinn aus der Wunderflasche. Und wenn ich verstehe, Jesus, das, was du getan hast, ist 100.000 Male wertvoller als jede Gebetserhörung, die du mir schenken könntest in meinem Leben. Und ich habe es nicht verdient. Das ist ja, was die Pharisäer dachten. Sie haben es verdient, dass Gott eingreift. Sie haben es verdient, dass Gott sie besucht. Sie haben es verdient, dass der Messias bei ihnen an der Tür klopft, wenn er auf der Bildfläche erscheint. Sie haben es verdient, dass Gott sich zu ihnen stellt. Aber wenn ich verstanden habe, ich habe es nicht verdient, das ist nur Gnade. Und alles, was ich habe, ist Christus, der für mich gestorben ist. Dann fange ich Gott an zu lieben. Und nicht für das, was er für mich tut, sondern für den, der er ist. Darlene Zech, eine der bekanntesten Lobpreisleiter, die in Hillsong Lobpreisleiterin war, die sagte mal, Leute, wir beten Gott nicht an für das, was er ist, für das, was er tut, sondern wir beten Gott an für das, was er ist. Er ist Gott. Wenn ich Gott nur anbete und ihm danke für das, was er tut, dann habe ich ein Problem in dem Moment, wo Gott irgendwann mal nichts tut. Und es gibt Tage, da tut Gott gar nichts. Also zumindest nicht, dass ich es mitkriegen würde. Wir leben ja nicht von Wunder, dass wir jeden Tag irgendwelche Wunder und Eingreifen Gottes in unserem Leben erleben. Ich meine, das ist schön, das wünschen wir uns alle, aber die Realität ist einfach anders. Aber wenn ich verstehe, nein Gott, du bist Gott, du bist mein Erlöser, du bist mein Leben, dann kann ich damit richtig gut leben. Und dann bin ich nicht wie der Pharisäer, wie der ältere Bruder, der draußen steht, sondern dann komme ich rein zur Party. Es gibt ein Theaterstück von Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und Salieri,
Der Saleri, der Gute, der war ein begabter, war auch ein begabter Pianist, und das war so einer, der war so, ey, der hat so ein tugendhaftes Leben geführt. Der hat gesagt, was man sollte, der hat sich verhalten, wie man sich zu verhalten hatte. Er wusste, wie man sich am Hofe verhält und so. Und er war eigentlich so, war ein gottesfürchtiger Mann und so. Und an dem gab es nicht viel auszusetzen. Und dann, irgendwann, trat Mozart auf der Bühne. Ich meine, das ist ja nur eine fiktive Geschichte. Es hat sich wohl nicht so ereignet. Aber dann trat auf einmal Mozart auf der Bildfläche. Und der war so einer, der hat ja nichts anbrennen lassen. Und dem war alles so egal. Der hat so richtig auf die Kacke gehauen, auf gut Deutsch. Und der hat nicht so ein frommes, tolles, gut bürgerliches Leben gelebt, so nach dem Motto, wow. Aber was er hatte, er war ein musikalisches Genie. Er war so gut. Und das ging für Saleri, ging das nicht, dass er, ey, wie kann das sein? Ich bin so hingegeben, ich mach doch alles richtig. Gott, du musst mir dieses Talent geben. Aber dann sah er jemanden, den interessierte Gott nicht, den interessierte es auch nicht irgendwie, wie man sich verhält gegenüber anderen Menschen und wie man lebt. Und der war so gesegnet, der hatte so viel von Gott bekommen, so ein Riesentalent. Und auf einmal brach die ganze Welt für ihn zusammen. Und er wurde nicht nur neidisch auf Mozart, sondern er wurde sauer auf Gott. Bis hin, dass er nachher Mozart ermorden wollte. Und das passiert, wenn der ältere Bruder in unserem Herzen, wenn der Oberhand gewinnt, wenn wir ihn einfach machen lassen. Wir sehen Brüder, wir sehen Schwestern, wir sehen andere, wie Gott sie segnet. Wir sehen Menschen um uns herum, vielleicht sogar der Nachbar, der so gottlos lebt, der so anders ist. Ein Arbeitskollege, wo du denkst, meine Güte. Und ich folge Gott nach, ich bin so treu, ich bin so hingegeben. Aber du siehst, du denkst so, als würde Gott ihn segnen und dich hätte er komplett vergessen. So oft geht es doch uns als Christen auch so, dass wir andere Menschen sehen oder Leute sehen, die mit Gott nichts am Hut haben. Wir denken so, die sehen aber, dass ihr Leben sieht so gesegnet aus von Gott. Da ist alles gut, die sind schön, die sind reich, die sind erfolgreich, da läuft es einfach wie Butter. Und bei mir, ich krieg schon wieder einen Pickel auf der Nase, mir fallen die Haare aus, ich werde dicker, ich verdiene nicht mehr, meine Firma geht pleite, jetzt muss ich auch noch die. Und alles geht irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Und ich frage mich, wo ist Gottes Segen in meinem Leben? Dabei bin ich doch so treu. Deshalb, ich mache doch alles. Und wenn das passiert und wir wie der ältere Bruder unser Herz ist, dann werden wir nicht nur neidisch und eifersüchtig auf den anderen, wo wir vermeintlich den Segen Gottes sehen, wir werden sauer auf Gott. Und dann bleiben wir draußen. Und Gott möchte, dass wir verstehen, es geht um viel mehr. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Gott möchte unser Herz haben. Er möchte, dass wir ihn lieben, nicht für das, was er für uns tut oder was er für uns tun könnte, sondern für das, was Jesus Christus für uns auf Golgatha getan hat. Und ich möchte dich heute herausfordern, ich meine, das ist ja immer diese Krux. Wenn wir zu Gott kommen, Gott lässt uns nicht, wie wir sind. Und Gott will nicht, dass wir da stehen bleiben, wo wir sind. Gott fordert uns heraus und Gott kitzelt manchmal und drückt manchmal an Stellen, die wir nicht so gerne, da wollen wir nicht so gerne hingucken. Da wollen wir nicht so gerne drüber nachdenken. Da wollen wir nicht so gerne drüber reden. Aber Gott möchte, weil das, wenn dieser ältere Bruder in unserem Herzen ist, und vielleicht ist das nur so eine kleine Pflanze, die da ist, wenn die aufgeht, wenn die wächst, dann hat sie so eine zerstörerische Macht. Und Gott möchte, dass dieses Gift raus kann in unserem Herzen.
Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir nicht wie dieser ältere Bruder sein müssen. Und dass wir brauchen ihm nichts beweisen. Wir müssen uns seine Liebe nicht erkaufen. Wir müssen uns nichts verdienen. Sondern wie der Vater gesagt hat, hey, es gehört dir doch alles. Es gehört dir doch alles. Und dass wir aufhören, Gott auf Distanz zu halten, sondern dass wir Gott nah an unser Herz kommen lassen. Das ist, was Gott möchte. Und ich glaube, dass Jesus den Pharisäern sagen wollte, es sind nicht nur die draußen, die verloren sind. Sondern er wollte ihnen auch sagen, du kannst so nah dran sein, doch so fern von meinem Herzen. Aber er wollte nicht, dass sie da stehen bleiben, sondern Jesus stand wie dieser Vater vor dem Haus und hat gesagt, komm rein, lass uns reingehen. Lass uns zusammen feiern, lass uns zusammen Gemeinschaft haben. Wollen wir noch zusammen aufstehen? Ich möchte noch gern beten. Und vielleicht lässt du das einfach mal den Gedanken zu. Die Pharisäer waren nicht bereit dazu. Was sie taten, ist, sie brachten Jesus kurze Zeit später ans Kreuz, weil sie nicht bereit waren, seine Worte anzunehmen. Sie war nicht bereit, reinzukommen ins Haus. Aber dort, wo Jesus dich vielleicht anspricht, sagt, hier, wo ist da Neid, wo ist da Selbstgerechtigkeit, wo bist du sauer, bitter vielleicht auch gegenüber mir, dass Gott dich rausruft und sagt, hey, bleib da nicht stehen. Komm ins Haus, lass uns Gemeinschaft haben. Jesus, ich danke dir für deine unerschütterliche, unbegreiflich große Liebe zu uns, Jesus. Jesus, du hast so viel gegeben und wir werden es bis in alle Ewigkeit nicht greifen können, was für einen Riesenpreis du für uns bezahlt hast. Aber du hast diesen Preis nicht einfach nur bezahlt für den jüngeren Sohn, sondern auch für den älteren, auch für uns, die wir schon hier sind, gilt es immer noch. Und diese Party läuft auch für uns. Und Jesus, wir verstehen manches Mal nicht, wieso du dieses oder jenes nicht tust. Wir wissen manchmal nicht, wieso dieses oder jenes passiert. Aber Jesus, wir wollen dir vertrauen und wir wollen dir glauben, dass du es gut meinst, dass du uns liebst und dass du uns nichts vorenthältst. Und Gott, wir wollen glauben und dir vertrauen, das, was wir brauchen, das bist du. Einzig und alleine du in Person. Und Gott, wir möchten dir all dies geben, diese dort, wo wir vielleicht voller Selbstgerechtigkeit sind. Gott, wir wollen dort, wo Neid und Missgunst in unserem Herzen ist, gegenüber anderen, wir wollen es dir geben. Und wir wollen dir auch all diese Bitterkeit, die Wut, den Zorn, wo wir vielleicht sauer sind auf dich, wir wollen es dir geben. Du weißt es sowieso, wir können es nicht vor dir verstecken. Und Gott, wir wollen sagen, es tut uns leid. Es tut uns leid, wo wir sauer sind auf dich, wo wir voller Neid, Missgunst und einem verstockten Herzen sind. Jesus, du hast alles gegeben und wir sind manches Mal so blind dafür. Aber wir wollen ganz neu unsere Herzen öffnen, Gott. Wir wollen nicht draußen stehen, wir wollen reinkommen. Wir wollen reinkommen. Wir wollen Teil der Party sein. Wir wollen Teil sein von dir. Wir wollen Gemeinschaft haben. Wir wollen nicht nur einfach deine Segnung haben. Wir wollen nicht nur auf das Erbe schielen. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Wenn du gerade hier stehst und du hast damit zu kämpfen, dass du zornig bist auf Gott. Weil du denkst, Gott müsste doch eigentlich. Er hätte doch schon längst. Bring das Gott. Gott verurteilt dich nicht. Er steht wie der Vater draußen, er ist zu dir gekommen. Er ist dir heute Morgen entgegengekommen und sagt, bleib nicht draußen stehen. Gib dem Zorn keinen Raum. Dort, wo du voller Neid und Missgunst bist gegenüber anderen, da sagt Gott dir, siehst du nicht, was ich für dich getan habe? Ist es nicht genug? Jesus. Jesus.